Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Es ist Frühling und wir haben diesmal auch nicht mehr so düstere Themen dabei wie sonst immer. Wir sprechen heute über Glück und über das Schreiben, vielleicht auch über das Glück des Schreibens. Wir fangen an mit Katrin. Katrin, du hast dich für diese Folge mit dem Glück beschäftigt. Das ist ja ein Thema, dem man sich wirklich aus allen erdenklichen Richtungen nähern kann. Welchen Aspekt von Glück hattest du denn im Kopf, als du das Thema vorgeschlagen hast?
Ja, also das mit dem Glück ist so eine Sache. Ich glaube, unser Pech als Deutsche ist, dass wir ein Wort nutzen für mehrere Dinge. Im Englischen ist es ein bisschen leichter. Da gibt es das eine Glück, das ist das Luck, also das Zufallsglück, wenn man so will. Und es gibt das andere Glück, Happiness, also so, ne, glücklich
sein. Zufriedenheit,
genau.
Wunschlos glücklich.
Darüber hatte ich ja tatsächlich auch schon, als ich über Zufriedenheit gesprochen habe, sehr ausführlich gesprochen. Es ist auch das, was wir bei den alten Griechen schon gefunden haben als Eudaimonie, die das da so ein bisschen versucht haben zu konzeptionalisieren, wie ein gutes Leben im Sinne der Eudaimonie eben gelingen kann. Und mein Problem jetzt in der Vorbereitung der Sendung war, dass Bibliotheken, das Internet, also alles ist voll mit diesem Glück. Also wenn man nach dem Stichwort Glück sucht, dann findet man unendlich viele Geschichten übers Glücklichwerden, Ratgeberliteratur, Lifestyle-Influencer. Also überall geht es schon ums Glück, aber nicht das Glück, das ich gerne heute besprechen wollte. Auch einer meiner Lieblingspodcasts an der Stelle empfohlen, The Happiness Lab, geht der Frage nach, was uns glücklich macht, also aus psychologischer Sicht, wissenschaftsbasiert. Das ist da auf jeden Fall an der Stelle eine Hörempfehlung. Da gibt es zum Beispiel auch eine wunderschöne Folge darüber, ob Hunde glücklich machen. Habe ich mir angehört, bevor ich mir einen Hund angeschafft habe. Und Spoiler, jein. Also Hunde können glücklich machen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, sie auch ordentlich zu trainieren. Sonst kann es auch schiefgehen und sie können unglücklich machen. Naja, aber worüber ich heute sprechen will, und ich habe dir das ganz schön geschrieben eigentlich, deswegen habe ich es nochmal rüber kopiert, ist der Grundgedanke, dass zu wenig Leute erkennen, dass sie manchmal einfach nur Glück hatten. Ja, also eine bestimmte Sache in ihrem Leben ist gut gelaufen, da hatten sie Glück und wahrscheinlich hatten 9 andere Leute gleichzeitig an einer ähnlichen Sache Pech. So. Und anstatt das aber sich selber zuzugestehen oder anzuerkennen, dass das jetzt Glück war, sind wir in so einer Gesellschaft, wo man dann gerne so tut und sich einredet, dass man jetzt an einer bestimmten Stelle nicht Glück hatte, sondern besonders viel geleistet hat. So.
Ja.
Man will also nicht davon sprechen, dass es im Grunde eigentlich Zufall war. Und genau darüber will ich aber heute sprechen. Ja? Also über das Zufallsglück, das Glück, wenn man im Deutschen dann sagt oder versucht es irgendwie zu konzeptionalisieren, Glück als Gegenteil von Pech in dem Zusammenhang. Und ich würde auch gerne ein bisschen über Pech sprechen und auch sehr gerne über Demut, weil ich finde, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dass vieles von dem, was man so in Anführungszeichen erreicht, dass viele Punkte, an denen man ist, selbst wenn man weit gekommen ist, dass das Glück war. Und zwar von Anfang an, dann entwickelt man, finde ich, hoffe ich, automatisch eigentlich auch ein bisschen Demut und geht vielleicht auch mit Leuten, die nicht ganz so viel Glück hatten, anders um. Und es war wirklich schwierig. Also ich habe dann versucht, Literatur dazu zu finden. Und entweder gibt es zu wenig oder es ist einfach wahnsinnig schwer in all den Titeln. Also wenn du dann Glück eingibst, ob jetzt in der Suche bei der Bibliothek, ob bei Online-Buchhändlern oder was auch immer, dann findest du unzählige Bücher zum Thema sowas wie Meditation. Also ein Titel heißt Glück mit Übungen und Meditationsanleitungen für ein glücklicheres Leben. Schön. Oder hier, auch sehr schön, interaktiv, kannst du ausfüllen. Mein Glück in 100 Listen, ein originelles Ausfüllbuch, um herauszufinden, was dich wirklich glücklich macht, inklusive einer Bucketlist. Ja, toll.
Oh Gott.
Oder mein absoluter Favorit hier, Arschtritt ins Glück, Der eine Moment, der dein Leben für immer verändert. Keine Ausreden, echte Gesundheit.
Mhm.
Und das, finde ich, zeigt ganz schön, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die Bücher dazu schreiben und damit dann wahrscheinlich auch Geld verdienen, anderen einzureden. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das ist ja diese neoliberale Doktrin, in der wir alle aufgewachsen sind. Und ich finde, ehrlich gesagt, geht es da schon los mit dem Pech, das wir irgendwie haben, dass nämlich dieses Denken und Leute, die überall sind und einfach nur versuchen, dieses Denken immer tiefer und tiefer in uns reinzuhämmern, dass die wirklich überall omnipräsent sind und alles, was man sonst zum Thema Glück suchen könnte, unter sich begraben.
Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, nach dem man vielleicht über Umwege suchen muss, könnte ich mir vorstellen. Man findet dann vielleicht mehr, wenn man nach Demut sucht oder nach Bescheidenheit.
Ja.
Da könnte man eher Themen finden, die mit dem zu tun haben, was du meinst.
Ja, wobei auch das ist dann so sehr stark oft in dieser Lebenshilfe-Ratgeber-Ecke. Wo es eine Auseinandersetzung mit solchen Themen gibt, ist, wenn Leute wirklich über Armut schreiben oder über Prekariat oder über gesellschaftliche Chancen oder eben Nichtchancen. Also diese Menschen, die können das ganz gut benennen, ja. Also die selber vielleicht auch unten in der Gesellschaft eher waren oder die zumindest da rauskommen oder daher stammen und darüber schreiben können. So jemand wie Emma Meyer, die Elenden geschrieben hat, da ist es ganz stark drin, dass jemand, der in Armut lebt, zum Beispiel in Deutschland, dass diese Person nicht faul ist oder zu wenig leistet oder sowas, sondern dass das oft auch zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen einhergeht. Und aber die unterschwellige Unterstellung an diese Leute ist ja, sie sind selbst schuld, dass sie das sind.
Genau.
Und diese ganzen Glücksprediger, die ich sofort finden konnte, überall. deren Kehrseite oder die Kehrseite dessen, was sie predigen, ist tatsächlich, dass wenn jemand wenig Glück hat, also wenn zum Beispiel jemand in der Gesellschaft weiter unten steht, dann ist er halt selber schuld, weil hätte sich ja mal den Arschtritt ins Glück geben können, ja?
So.
Und ich erlebe das leider auch an einer Freundin von mir, die ist chronisch krank, schon seit vielen, vielen Jahren. Und der begegnet es halt überall. Und das ist oft so eine Mischung aus, also das Freundlichste ist noch Mitleid. Was ihr oft begegnet, ist Misstrauen. Ja, also so eine Annahme von, ach, die tut doch nur so und es kann doch gar nicht so schlimm sein oder sie will doch bloß nicht arbeiten oder so. Ganz oft gemischt dieses Misstrauen mit Victim Blaming. Also, naja, wenn sie sich ein bisschen mehr anstrengen würde, ne, dann könnte sie ja auch mehr schaffen so. Und das alles führt dazu, dass sie eben, ne, weil Menschen halt so ticken und an allen möglichen Stellen muss sie eben mit Menschen sich auseinandersetzen. Ärztinnen, Krankenkassen, Behörden und so weiter, dass sie ganz oft negative Erfahrungen macht. Und obendrauf kommen dann noch Leute, die dann zu mir auch sagen, wenn wir so dann über diese Freundin oder Bekannte reden, naja, wenn man also ständig so viel Pech mit Ärzten und Krankenkassen hat, dann liegt das mit Sicherheit auch an dieser Person selbst, ja, weil Leute, die immer Pech haben, die haben einfach auch ein falsches Mindset.
So.
Also Pech ist einfach nur das falsche Mindset, das ist ja so ein bisschen, ja, mach Instagram auf und ich garantiere dir, du wirst ganz schnell jemanden sehen, der in irgendeiner Variante diesen Bullshit an seine Jünger predigt.
Na klar, wenn du kein Glück hast, hast du es einfach nicht gut genug manifestiert.
Ja, genau, Manifestation. Oh, ein wunderschöner Artikel, den muss ich unbedingt verlinken. Dazu hatte Martin Gommel von den Krautreportern geschrieben. Kennst du dieses Happy Holy Confident?
Ja.
Ja,
das, ja, leider.
Der kennt's nicht. Hast du mal wirklich ich konnte das nicht hören, weil ich bin da auch sehr empfindlich, wenn ich im Podcast mit du angesprochen werde.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wir haben uns sogar schon mal darüber unterhalten, wie unerträglich wir das finden in einer Folge. Ich glaube, da ging es über Wellness. Das war unsere Folge über Wellness, ja.
Ja, wahrscheinlich. Naja, jedenfalls, wenn man nach dem Zufallsglück sucht, ist es sehr schwer, es zu finden. Wie gesagt, dann vielleicht in sowas wie die Elenden. Oder eben, dann musste ich sehr weit zurückgehen, in der Philosophie. Also tatsächlich gibt es da eine Auseinandersetzung damit, dass wir in dieses Leben nur so hineingeworfen werden und dass ja schon dieser Wurf, ne, also wo wir dann landen nach dem Wurf, absolut von Pech oder Glück bestimmt ist. Also, dass es Zufall ist, auch mit wie viel Privilegien, mit wie viel Wohlstand oder nicht wir starten, was für Eltern wir haben, in was für einem Land wir leben und so weiter. Also, dass das Zufall ist und von Glück bestimmt oder eben man sich das nicht aussuchen kann, das hat der Martin Heidegger mit seinem Begriff der Geworfenheit, finde ich, ganz schön ausgedrückt. Ist eh ein schönes Wort, weil ich finde, das spricht so viele Dinge aus, diese Geworfenheit. Also einmal dieses Unausweichliche, ja. Mhm. Du bist halt da hingeworfen, wo du hingeworfen bist, so. Du kannst das nicht beeinflussen.
Auch dieses passive Element. Mhm. Ich werfe mich da nicht selbst hinein, nein, sondern ich genau. werde geworfen.
Und es hat auch so ein kleines bisschen Brutalität, finde ich. Neutral gesprochen ist es ein Vorgang, durch den man eben bestimmte Möglichkeiten der Existenz hat oder nicht hat. Also sie sind einem gegeben oder sie sind einem nicht gegeben. Und diese Möglichkeiten, die man hat oder nicht hat, die sucht man sich halt nicht aus, sondern in die ist man geworfen. Und das Schöne an Heidegger ist auch, dass es nicht jetzt so 100% deterministisch ist. Ja, also wir sind jetzt nicht im Mittelalter, wo du in einen bestimmten Stand geworfen bist und da hast du zu bleiben dein Leben lang. Ritter Tränk, als Bauer geboren, als Bauer gelebt, Bauer ein Leben lang oder irgendwie so. Sondern man kann sich auch frei in seiner Existenz, wie es so schön heißt, entwerfen. Ist ja eigentlich ganz schön, wie in diesem Begriff so, ne? Geworfenheit. Man kann sich aber auch entwerfen. Also man hat Möglichkeiten. Man hat immer Möglichkeiten. In der Pädagogik sprechen wir von Bildsamkeit, also die Fähigkeit, Fähigkeiten zu entwickeln. Da ist einiges angelegt und wir können ganz viel draus machen.
So. Super, ey. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass dieses Entwerfen, dass da dieses Werfen drin steckt. Mhm. Ich finde das gerade eine total super Idee.
Ja, habe ich natürlich jetzt auch nicht selber erfunden. Ich verlinke die Quellen, die ich dafür hatte. Das war, glaube ich, das Philomag, wo jemand sehr schön darüber nachgedacht hat. Naja, aber dieses Entwerfen hat auch Grenzen und das eben manchmal wortwörtlich. Also wenn man in Westeuropa liegt, kann man sich sicherlich anders entwerfen, als wenn man in einem von Krieg und Hunger geplagten Land aufwächst und leben muss. So, ganz weit zurück findet man dann also auch wirklich eine Auseinandersetzung mit dieser Zufälligkeit, die Existenz an sich eigentlich mit sich bringt. Bei Heidegger, na, wir kennen Heidegger, ne? Hannah Arendt hat sich nicht ohne Grund von ihm entzweit. Nimmt das dann auch so ein bisschen so einen, naja, nationalsozialistischen Touch irgendwann. Also ne, es gibt bestimmte Leute, die sind in bestimmte Völker geboren und da sind sie und haben zu bleiben, also so ein bisschen dann doch deterministisch. Deswegen bin ich so lange bei ihm gar nicht geblieben und habe dann beschlossen, ich gucke jetzt dann doch mal nach dem englischen Luck. Weil, wie gesagt, im Englischen haben wir das Glück, dass wir mehrere Begriffe haben und eben nicht nur Glück. Und wenn man dann nach Luck sucht, kommt man an einem Psychologen nicht vorbei, der sich sehr intensiv mit dem Thema Luck auseinandergesetzt hat, also mit dem Zufallsglück. Das ist der Richard Wiseman. Total spannender Typ. War eigentlich Magier, also so ein Zauberer, der auch im magischen Zirkel in London war, der super viel Zaubertricks gelernt hat. Und aber eben auch Psychologie studiert, in die Wissenschaft gegangen ist, in die Forschung und sich da mal so ein bisschen die etwas kurioseren Themen rausgesucht hat. Und eines dieser kurioseren Themen war eben, dass ihn interessiert hat, wie kommt es denn oder was macht es denn, was sagt die Psychologie dazu, dass manche Leute sehr viel Glück haben und manche Leute sehr viel Pech haben? Er hat dann so verschiedene Beispiele. Das, was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist eine Frau, die in zwei verschiedenen US-Bundesstaaten Lotto gespielt hat. Und die Zahlen, die letztendlich gezogen wurden, waren ihre Zahlen. Aber, also in beiden Staaten wurden ihre Zahlen gezogen, aber es war genau vertauscht. Also ich weiß es nicht mehr, der eine Bundesstaat in Oregon, der andere Michigan. Ich denke mir das gerade aus, ich habe mir nicht gemerkt, welches wirklich waren. Aber sie hatte sozusagen die Zahlen von Oregon in Michigan getippt und die Zahlen von Michigan in Oregon. Also sie hat genau nicht gewonnen, aber sie hatte eigentlich die richtigen Zahlen getippt. Sowas gibt's. Oder auch was neulich mal, oder das heißt neulich, vor ein paar Jahren ging es mal durch die Presse, da wurden in relativ kurzer Zeit die gleichen Lottozahlen gezogen. Genau die gleichen.
Oh Gott.
Was halt, also da sind dann auch die Verschwörungstheorien hochgekocht, weil alle so, hä, das kann doch gar nicht sein. Naja, das ist halt Zufall, ne? Natürlich kann das sein. Es ist sehr unwahrscheinlich,
aber nicht undenkbar.
Genau, es kann halt passieren. Und das ist halt auch was, womit da eben in diese Forschung gegangen ist. Wie viele haben sich das vorher nicht getraut, weil wie willst du denn Zufall erforschen? Ja, also es ist schon irgendwie eine sehr schwierige Forschungsfrage. Aber sie haben dann eben Anzeigen geschaltet. Er ist ins Fernsehen gegangen, hat darüber gesprochen, dass er gern über Glück und über Pech forschen würde und hat einfach die Leute aufgerufen, hey, wenn Sie denken, dass Sie überdurchschnittlich viel Glück haben oder wenn Sie denken, dass Sie überdurchschnittlich viel Pech haben, dann schreiben Sie uns und kommen Sie in unsere Gruppe und wir beforschen Sie. Und das hat er gemacht. Also tatsächlich über viele Jahre, also seine allererste Forschungsfrage war, was denken die Leute? Ne? Aber das war so quasi, wenn man gar nichts weiß oder explorativ reingegangen, hat er erstmal die Leute gefragt, denken Sie, dass Sie überdurchschnittlich viel Glück haben? Denken Sie, dass Sie überdurchschnittlich viel Pech haben? Oder denken Sie, dass Sie so ganz durchschnittlich sind sozusagen? Und er hat rausgefunden, dass insgesamt mehr als 2/3 der Menschen entweder denken, sie haben überdurchschnittlich viel Glück, oder sie haben überdurchschnittlich viel Pech. Was rein statistisch schon, also für ihn so aussah wie, das ist ein bisschen viel. Das sind ein bisschen viele Menschen, die entweder das eine oder das andere quasi überdurchschnittlich viel bei sich empfinden. Es waren mehr, die dachten, sie haben überdurchschnittlich viel Glück, aber es waren auch einige, die überdurchschnittlich viel Pech hatten. Und genau diese Leute wollte er sich dann anschauen. Was machen die? Was leben die für ein Leben? Und jetzt ist es doch sehr erstaunlich für ihn auch gewesen und für mich, als ich dann mich mit seinem Buch auseinandergesetzt habe, dass es eben, so wie ich ja eigentlich dachte, doch nicht nur Zufall ist, also nicht 100%. Und das ist dann der Punkt gewesen, als ich mich mit Richard Wiseman auseinandergesetzt habe und seiner Forschung zum Glück, also zum Zufallsglück, wo ich gemerkt habe, ja, Lars Fischer hat recht, der hat nämlich mal gesagt, wenn du während einer Recherche nicht mindestens zweimal deine Meinung änderst, dann recherchierst du nicht gründlich genug. Und tatsächlich hat Richard Wiseman meine Meinung geändert und ich glaube auch seine eigene. Also ich glaube, er war schon auch überrascht davon. Und er hat durch seine Forschung 4 Prinzipien oder 4 Verhaltensweisen finden können, die Menschen, die überdurchschnittlich viel Glück haben, machen oder nach denen sie leben. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel, das aber auch jedem sofort einleuchtet, ist eine Frau, die mehrmals im Monat Gewinnspiele gewinnt. Also die gewinnt Reisen, Autos, weiß ich nicht, ein Kochset, Geld, also alles Mögliche in ihrem Leben, was sie schon erreicht hat, was sie machen konnte, hat sie einfach gewonnen in Gewinnspielen. Und jetzt sie selber dachte halt auch so, ich bin überdurchschnittlich von Glück gesegnet. Und dann hat sich der Richard Wiseman mal mit ihr hingesetzt und geguckt, was sie so für ein Leben führt. Stellt sich raus, naja, die macht halt 10 Gewinnspiele am Tag.
Ich habe nicht so viel Glück.
Nee, genau. Also wenn man sich dann als Mensch, der irgendwie nie was gewinnt, ich muss dann immer an Holger denken, der sagt, ich habe noch nie was gewonnen. Und denkt dann so, ja, aber vielleicht, ne, muss man sich auch manchmal hinsetzen und zum Beispiel, also es ist ja wirklich oft so im Medienbereich, ne, also Holger und ich haben ja mal den Goldenen Blogger Award gewonnen und er so, wow, ich habe noch nie was gewonnen. Ich so, naja, ich habe uns halt vorgeschlagen, noch nie gemacht hat. Sprich, und das ist das erste Prinzip, die Leute, die besonders viel Glück haben, schauen, dass sie möglichst viele Gelegenheiten in ihr Leben einbauen, wo man Glück haben könnte. Also es bleibt schon Zufall, aber auch hier Lars Fischer, der hat während der Pandemie nämlich gesagt, ne, wenn du sich mit Corona infizieren, wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Und er hatte das schöne Bild vom Würfel. Jedes Mal, wenn du dich in eine Situation begibst, in der du, weiß ich nicht, ohne Maske bist oder mit vielen Leuten auf einen Haufen oder, dann würfelst du. Dann kannst du Glück haben, dass du dich trotzdem nicht infizierst, aber sobald du es machst, kannst du natürlich auch Pech haben und dich infizieren. Und je häufiger du würfelst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich infizierst. Das jetzt, Corona ist natürlich dann Pech, ne, von dem wir sprechen. Aber umgekehrt, je häufiger du würfelst, also je häufiger du Gelegenheiten schaffst, in denen du Glück haben könntest, Gewinnspiele machst zum Beispiel, desto häufiger wirst du gewinnen. Und das kann man auf viele andere Lebensbereiche auch ausdehnen. Und ich habe dann an diesem Beispiel gemerkt, dass ich intuitiv in der Vergangenheit, als ich nicht so viel finanzielles Glück hatte, ganz intuitiv dafür gesorgt habe, möglichst viele andere Glücksgelegenheiten zu schaffen. Also ich habe, weiß nicht, 2013, war ich im Grunde arm. Also ich hatte wirklich oft am Ende des Monats gar kein Geld mehr, stand im Supermarkt an der Kasse, wollte mit der Karte bezahlen und da war nichts mehr auf dem Konto und sowas. Also wirklich finanziell Pech. Und was ich intuitiv gemacht habe, war, mir ein Riesennetzwerk aufzubauen, zu allen möglichen Konferenzen zu fahren. Ich habe wirklich jede Gelegenheit genutzt, mich auszutauschen, zur Buchmesse zu gehen, Leute zu treffen. Ich war auf einer Autumn School in Florenz, habe wirklich mein letztes Geld dafür zusammengekratzt, weil ich gedacht habe, okay, das bisschen Geld, was ich habe, das investiere ich jetzt irgendwie da rein, ein möglichst breites Netzwerk aufzubauen. Und das ist dann zum Beispiel was, wo man dann auch das, was viele Leute bei Richard Wiseman als Glück beschrieben haben, ja, ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich habe dann halt zufällig die Person kennengelernt und die Person hat dann dafür gesorgt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
Ja, aber du bist dahin gegangen.
Genau.
Darum geht's,
die Gelegenheiten überhaupt zu schaffen, umtriebig zu sein, sich viel rumzutreiben auf, weiß ich nicht, bei mir waren es halt dann so Konferenzen, politische Austauschsachen und so weiter und dann Leute zu treffen. So, und das ist sein erstes und wahrscheinlich auch das wichtigste Prinzip, was man befolgen kann, um die Glückschancen zu steigern. So, natürlich auch hier ist es alles in Grenzen, ne? Also das ist dann wieder genauso Heideggers Geworfenheit. Ich war in Berlin. Ich war nicht völlig arm. Also ich konnte mir noch hier und da immer was zusammenkratzen und habe das dann halt priorisiert. Aber es war in diesen Grenzen doch vieles möglich. Und das führt auch direkt zu seinem zweiten Punkt oder seinem zweiten Prinzip, dass Menschen, die Glück haben, auf ihre Intuition hören. Na, als ich gerade sagte, ich hatte irgendwie so ein ganz gutes Gespür anscheinend, dass das das Richtige ist, das zu tun. Auch wenn ich eigentlich arm war, habe ich mir eine Reise nach Florenz geleistet zum Beispiel, was andere als wahnsinnig bezeichnet hätten. So, hey, du hast kein Geld, warum machst du das trotzdem? Aber das hat, ne, wieder andere Opportunities oder ja, also Chance Opportunities ist das, was der Wiseman das nennt. Es hat es eben, hat mir solche wieder eröffnet. Und ich habe da auch dran geglaubt, dass das was bringt. Also das ist dann das dritte Prinzip, dass man auch von der Zukunft mehr erwartet. Dass man denkt, okay, wenn ich jetzt das mache, dann wird mir das in Zukunft irgendwas bringen. Und das ist so ein ganz schönes Prinzip, das hatte ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch Paulo Coelho gelesen habe, was man ja heute immer so ein bisschen so despektierlich, ja,
ja,
hinter vorgehaltener Hand.
Ja.
Genau, aber das hat er mir gebracht, weil er hat eine sehr schöne Metapher oder ein sehr schönes Bild entworfen in einem seiner Bücher. Da spricht er von der Gefälligkeitsbank. Und das ist die Idee, dass man einfach random all möglichen Leuten immer wieder einen Gefallen tut. Einfach ohne drüber nachzudenken. So, ich kann dir einen Gefallen tun? Ja, mache ich sofort. Ich zahle. Damit nehme ich auf die Gefälligkeitsbank ein, was dazu führt, dass ich irgendwann ein wahnsinnig hohes Guthaben auf unterschiedlichsten Konten habe, auf der Gefälligkeitsbank bei unterschiedlichsten Leuten. Und wenn ich mal Hilfe brauche, wenn ich mal Unterstützung brauche oder, gibt es jede Menge Menschen, die sofort bereit sind, mir zu helfen. Also es ist so ein Geben und Nehmen eigentlich letztendlich. Und das ist vielleicht ein Denkmodell oder eine Metapher, die einem dabei helfen kann, zu verstehen, warum man da überhaupt daran glauben kann, dass auch in Zukunft etwas Gutes passieren wird, dass auch in Zukunft man irgendwie ja Glück haben wird, ja, also dass Dinge gut gehen werden, auch hier, es ist nicht Zufall. Ne? Man hat ja auch eingezahlt, in Anführungsstrichen. Das klingt so kapitalistisch verwertungslogikmäßig, aber letztendlich ist es ja einfach nur dieser Gedanke von Geben und Nehmen. Aber man hat ja was getan dafür. Es ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es ist nicht nur Zufall, dass, wenn es einem schlecht geht, Leute da sind, die einem helfen, sondern man hat denen halt in der Vergangenheit auch geholfen oder man war für sie da oder man hat ihnen Gefallen getan. So. Und das vierte Prinzip ist, und das ist das Schwerste, Menschen, die viel Glück haben, können auch in schlechten Dingen etwas Gutes sehen und können Krisensituationen konstruktiv gestalten. Ja, ich hasse es immer, weil das findet man auch ganz oft bei diesen Lifestyle-Gurus auf Instagram und Co. ganz oft so dieses, dein bester Freund ist gestorben. Ach, es war bestimmt für irgendwas gut. Ja, möchte ich einfach nur
der
schreien.
Der Krebs will dir was sagen.
Ja, ich krieg wirklich so Aggression, wenn jemand so ist. Und es gibt leider sehr viele Leute, die so sind. Das ist nicht das, was ich meine. Aber dass man, auch wenn sehr schlimme Dinge passieren, irgendwas eine konstruktive Art findet, damit umzugehen. Dass man irgendwie im Sumpf kurz ist, aber auch dieses Krönchen gerade rücken, aufrichten, weitermachen, ne, dass man das irgendwie schafft.
Auch das hatten wir in einer Folge, und zwar in der Überhoffnung. Mhm. Da kam ich nämlich mit dem Konzept um die Ecke von der radikalen Hoffnung, dass man einfach den Glauben hat, dass egal wie eine Sache ausgeht, man einen konstruktiven Weg finden wird, damit umzugehen.
Ja, voll. Das ist es, das ist das eine, aber auch, wie man mit negativen Dingen umgeht. Also kennst du diese Leute, die dir erzählen, oh Mann, ich habe diese Woche so viel zu tun, ich muss am Dienstag einen Aufsatz abgeben, am Mittwoch habe ich noch, ein Meeting, am Donnerstag dies. Also so Leute, die so wahnsinnig viel To-Dos in ihrem Kopf haben und die da schon richtig erstarren davor, weil es einfach so viel zu tun ist und sie sich nicht vorstellen können, wie sie es einfach schaffen sollen. Also so eine Blockade aufgrund von, boah, es ist so viel gerade. Und dann gibt es Leute, die machen einfach, die setzen sich hin und fangen an. Und das ist so ein bisschen der Unterschied auch. Also dieses, sich gar nicht so viel, ist auch wieder so ein blöder Spruch, sorge dich nicht lebe. Gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Und das tun, was man eben schaffen kann. Oder auch bei Freundschaften ist für mich auch immer wieder ein großes Thema so. Nicht darauf fokussieren, was man nicht hat. So, ja, also wenn jetzt irgendwie Freunde gerade keine Zeit haben oder so, sondern darauf zu gucken, was habe ich denn? Was habe ich denn auf der Habenseite? Gibt es vielleicht im Beruf oder auf der Arbeit Leute oder Beziehungen, die mir total viel geben? Oder habe ich eine tolle Brieffreundin oder sowas? Also das sind so einfach, wohin lege ich den Fokus? Lege ich den Fokus immer auf das Negative und steigere mich da auch ein Stück weit rein? Oder versuche ich, das zu fokussieren, was in meinem Möglichkeitsraum steht und wo ich hin kann, auch wenn es gerade sehr, sehr schwer ist? Naja, und das ist eben das vierte Prinzip, das Menschen mit viel Glück ganz gut hinbekommen, dass sie eben irgendwie so Stehaufmännchen sind, sehr resilient sind und weitermachen können, auch wenn es mal schwer ist. Sprich, der Richard Wiseman nimmt leider ganz gut auseinander, dass es eben nicht nur Zufall ist, sondern in diesem Zufall und in dieser Geworfenheit haben wir Möglichkeiten und haben wir Chancen, Gelegenheiten, auch Intuition, auch Entscheidungen, die wir treffen können. Ne? Fokussieren wir auf das Gute oder fokussieren wir ganz stark auf das Negative, die mit dazu beitragen, wie viel Glück oder wie viel Pech wir haben. Und das wiederum hat mich dann erinnert an Machiavelli. Ich springe hier heute ganz schön hin und her, aber Machiavelli möchte ich unbedingt noch nennen, weil der hat in seinem Principe, also in seinem kleinen Ratgeber für einen guten Fürsten, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war da drin, hat er ein Prinzip konzeptionalisiert, das nannte er Fortuna. Also Fortuna ist letztendlich auch so eine Art Glück, ja. Also da wird so ein Glücksrad gedreht, wenn man so will. Und je nachdem, wo es landet, hast du halt Glück oder Pech. Aber es ist trotzdem etwas, was einen guten Fürsten kennzeichnet, Fortuna quasi beim Schopfe zu packen. Mhm. Also wenn du die Gelegenheit hast, das zu erkennen und auch wirklich zuzugreifen, nicht zu zögern, sondern das Beste draus zu machen, das ist für Machiavelli Kennzeichen eines guten Fürsten, einer guten Führungspersönlichkeit, wenn man so will. Und auch das geht ein bisschen in diese Richtung, dass ja, also man muss dieses Glück erstmal haben, ne? Also man muss diese Gelegenheit, die muss sich erstmal ergeben. Auch dafür, wie gesagt, Richard Wiseman, kann man ein bisschen sorgen und kann gucken, dass man möglichst viele Gelegenheiten in sein Leben einbaut und wahrnimmt. Aber dann muss man auch noch in der Lage sein, es auch wirklich zu nutzen, also die Intuition zu haben, zu sagen, so, und das machen wir jetzt und das wird gut gehen. Braucht man dann wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen Glaube an die, dass in Zukunft gute Dinge passieren werden. Ja, genau. So viel zum Glück, Mensch.
Ich wollte aber da noch etwas ergänzen, weil wir hatten ja vorher noch den Begriff Demut und der wäre mir noch wichtig. Also eine Sache, die mich wahnsinnig stört, ist auch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Du hast Glück auf der einen Seite und Leistung auf der anderen Seite. Oft wird das so, also zum Beispiel das Hochstapler-Syndrom. Mhm. Diese Leute, die daran leiden, das ist überhaupt ein ganz dummes Konzept, das habe ich auch irgendwann mal ausgeführt, warum ich das überhaupt nicht sinnvoll finde. Aber Menschen, die am Hochstapler-Syndrom leiden, die sind ja der Überzeugung, dass das, wenn sie für eine Leistung gelobt werden, dass sie dann denken, ja, aber im Grunde hatte ich doch einfach nur Glück.
Ja. Yeah.
Turns out, ja, sie hatten Glück. Und gerade die Menschen, die daran leiden, die sehen etwas, was viele andere nicht sehen. Sie sehen nämlich das Glück, das sie hatten. Sie sehen, was für günstige Situationen sich für sie ergeben haben. Und deswegen tun sie sich so schwer damit, wenn sie ausschließlich für ihre Leistung gelobt werden, als wenn das das Einzige wäre, das sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt stehen. Was es jetzt aber im Grunde war, da ergibt sich für mich die Frage, wofür kann ich mich denn loben? Wofür kann ich mir denn selber Respekt zollen? Und ich würde auch sagen, dass ich im Leben sehr viel Glück hatte. Ich sehe einfach all die günstigen Situationen, die sich vor mir ausgebreitet haben. Und ich sehe aber auch die Leistung, die ich dann in diesen Situationen erbracht habe. Also ich kann immer noch demütig sein und einfach nur Dankbarkeit spüren für die Menschen, die mir geholfen haben, für die Situation, in denen ich mich wiederfand, ohne mein eigenes Zutun. Auch für den Zufall kann ich Demut und Dankbarkeit empfinden und trotzdem sagen, ich habe einen Weg gefunden, in diesen Situationen auch mich zur Entfaltung zu bringen. Ja, genau. Und da einfach immer beides mitzudenken, weil dann ist man weder von Hybris gefährdet, noch von Größenwahn oder sonst einem Ego-Rausch, sondern sieht immer den eigenen Anteil in einem fairen Verhältnis eben zu Glück und Zufall.
Absolut. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort dafür. Ich glaube auch, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es immer beides ist, dann ist man wahrscheinlich auf einem guten Weg.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Glück des Schreibens oder auch nicht Glück, ich weiß es ja nicht. Erzähl mal, warum sprechen wir heute über das Schreiben?
Ja, diese Frage ist heute, glaube ich, eine besonders gute Frage, die sofort auch Einblick in mein Thema gibt, denn es gibt ja immer mehrere Antworten und normalerweise versuche ich mich für eine Story, für eine Anekdote zu entscheiden, an die ich dann meine Argumentation knüpfe. Und das ist ja auch die Kunst des Schreibens, ja, dass man aus einer unendlichen Menge von möglichen Darstellungen die eine rauspickt, die besonders bildhaft oder verdichtet auf den Punkt bringt, was man eigentlich sagen will. Und das geht leider immer auf Kosten aller anderen Ereignisse oder Begleitumstände, Sichtweisen, die unausgesprochen bleiben, die aber genauso richtig wären. Das ist also schon so ein bisschen so ein bitterer Beigeschmack des Schreibens, dass man immer so viel loslassen muss. Jedenfalls könnte ich jetzt sagen, als Antwort auf die Frage, warum wir heute über das Thema sprechen, dass es mit einem Brief begonnen hat, den ich von dir bekommen habe. Und darin hattest du mir eine Frage gestellt, und zwar, schreibst du eigentlich noch? Und diese Frage hat mir klar gemacht, dass ich nie mit dem Schreiben aufgehört habe. Es gab kaum einen Tag in meinem Leben, an dem ich nicht mindestens ein paar Zeilen geschrieben hätte. Und das hat mich darüber nachdenken lassen, welche Rolle eigentlich das Schreiben für mich hat. Und zwar als Geländer, als Psychohygiene, als Denkwerkzeug, als das, was überhaupt meine Existenz als der Mensch ermöglicht, der ich bin. Und eine zweite Antwort wäre vielleicht, so gesellschaftlicher Natur, ChatGPT und KI-generierte Texte. Das gibt mir in letzter Zeit einfach sehr viel zu denken. Ich bin ja eher so der kulturpessimistische Typ und für mich steht die Frage im Raum, warum junge Menschen sich überhaupt noch mit Rechtschreibung, Stilistik und Grammatik herumplagen sollten, wenn ChatGPT aus jedem noch so mies geschriebenen Text einen klaren, verständlichen, sprachlich korrekten macht. Mhm. Und auch deine wirren Gedanken ordnen kann. Also wenn eine Maschine das für dich machen kann, warum solltest du dir dann selbst noch die Mühe machen? Das ist also ein Thema, was mich stark beschäftigt. Also was verlieren wir eigentlich, wenn wir aufhören zu schreiben, wenn wir aufhören, uns die Mühe zu machen? Und die dritte Antwort ist, dass mein Debütroman Sitzen wir Polen im Auto nach 12 Jahren jetzt tatsächlich vom Markt genommen wurde.
Oh.
Ja, schwere Zeiten. Die Rechte liegen wieder bei mir.
Ah, und das ist damit, aber auch gut.
Ja, das ist gut. Das finde ich auch. Aber damit ist auf jeden Fall etwas zu Ende gegangen. Etwas, das mein Leben schon sehr stark geprägt hat. Und natürlich stelle ich mir im Rückblick die Frage, was es mir eigentlich gebracht hat, ein Stück meiner Lebensgeschichte aufzuschreiben und der Öffentlichkeit preiszugeben. Also die Wahl des Themas hat mit diesen drei Ereignissen zu tun, mit deinem Brief, mit aktuellen Entwicklungen in der KI und dieser Frage, welchen Wert diese, muss man ja sagen, wirklich mühsame, einsame und teilweise bodenlose Arbeit des Schreibens für das eigene Leben haben kann. Und wir beide, wir sind jetzt zwei, die schon Bücher veröffentlicht haben, für die wir auch Geld bekommen haben. Aber das Schreiben hat ja darüber hinaus auch einen Wert an sich, der ganz unabhängig ist davon, ob man seine Texte veröffentlicht oder nicht, ob man damit Geld verdient oder nicht, ob man sie für sich behält oder jemandem vorliest und auch, ob es im ästhetischen Sinne gute Texte sind oder nicht. Aber dazu vielleicht später mehr. Es gibt jedenfalls einen Essay, den ich heute mitgebracht habe, ein Essay von George Orwell. Der ist in Deutschland unter dem Titel »Warum ich schreibe« erschienen. Und darin versucht er, ein paar grundlegende Schreibmotive zu identifizieren, die Menschen überhaupt dazu bringen, so Sätze aneinander zu reihen und daraus etwas Zusammenhängendes zu bauen. Und ich habe ja schon gesagt, es ist eine äußerst mühsame Arbeit, die von den meisten Menschen gehasst und gefürchtet wird. Wer schreibt, muss also ein starkes Motiv haben. Davon muss man ausgehen. Und George Orwell hat 4 davon gefunden. Voll lustig, dass es bei dir auch so 4 Prinzipien waren. Also erstens, ästhetischer Enthusiasmus. Ich bin umgeben in meinem Leben von ganz vielen schönen, wunderbaren, beeindruckenden, einzigartigen Dingen oder Phänomenen, die mich etwas empfinden lassen. Etwas, das so stark ist, dass ich den Wunsch verspüre, es auszudrücken, es zu externalisieren, aus meinem Kopf in die Welt zu bringen. Das kann eine Spiegelung von Bäumen im Wasser sein oder ein zerfleddertes Plakat, das im Wind hin und her flattert oder eine Morgenstimmung, die Art und Weise, wie jemand redet oder ein exzentrischer Hut, grotesker Einrichtungsgegenstand oder auch sowas wie, wenn ich beobachte, wie berührend die Interaktion zwischen zwei Menschen sein kann oder so. Also etwas beeindruckt mich so sehr, dass ich das Bedürfnis habe, es zum Ausdruck zu bringen und indem ich es schreibend in eine Form bringe, kann ich es bewahren als etwas Wertvolles, Bewahrenswertes. Also es hat was von Achtsamkeit, könnte man sagen, von Wertschätzung. Und ich kann es anderen auch kommunizieren, auch wenn das natürlich begrenzt ist. Ich kann ja nicht 1:1 mein Gefühl rüberbringen, aber ich kann es vielleicht versuchen. So, die zweite Motivation ist Zeugnis ablegen. Also die Zeit, in der ich lebe, festzuhalten für die Nachwelt. Wir können also beschreiben, wie unsere Gesellschaft, in der wir jetzt leben, funktioniert. Was gilt als normal? Was ist undenkbar? Welche Probleme haben wir? Wie sieht denn die Welt gerade aus? Es geht also darum, so eine Art Momentaufnahme anzufertigen. Und es ist ja so, für uns sind Straßenbahnen und Airports genauso selbstverständlich wie extravagante Hüte und Pferdeomnibusse für die Pariser Bevölkerung um die Jahrhundertwende. Und wer das hier und jetzt beschreibt, um Zeugnis abzulegen, ist sich halt dessen bewusst, dass diese Selbstverständlichkeit in ein paar Generationen verschwunden sein wird.
Ja.
Und hier geht es nicht nur um lustige Hüte, sondern es geht auch um Terror, um Krieg, um Diktatur. Und dieses Schreiben, um Zeugnis abzulegen, das kann man ja auch im Nachhinein tun. wenn es einem zum Beispiel im Hier und Jetzt nicht möglich ist, das machen auch Großeltern, viele Großeltern machen das für ihre Enkelkinder, dass sie für sie zum Beispiel aufschreiben, wie es damals war, in die Schule zu gehen, 5 Kilometer, ja, oder ganz in Armut aufzuwachsen oder so. So, dann haben wir die dritte Motivation laut Orwell und das ist politisches Engagement. Mhm. Orwell ist nämlich der Meinung, dass absolut jedes Schreiben politisch ist, weil man eigentlich nichts schreiben kann, ohne dass es durch das eigene gesellschaftlich geformte System von Normen und Werten gefiltert wird. Das heißt, welche Themen ich wähle, wie ich die Sachverhalte interpretiere und bewerte, das alles hat eine politische Dimension und das gilt auch für Fantasy und Science Fiction oder vielleicht gerade für diese Genres. Und schreiben jetzt nicht alle ganz bewusst mit dieser Absicht, andere schon. Nehmen wir zum Beispiel 2 Lieblinge von mir, Charles Dickens oder Mark Twain, die einfach sehr empathisch über die Situation der Arbeiterschicht geschrieben haben oder auch über die Situation der Schwarzen, die einfach Unmenschlichkeit thematisierten. Aber auch solche Leute wie Mary Shelley, die sich kritisch mit der Verantwortung der Wissenschaft auseinandergesetzt hat, mit ihrem Frankenstein. Oder nimm einfach nur Hannah Arendt, die jetzt keine Romane geschrieben hat, aber deren politische Haltung sich in allem ausgedrückt hat, was sie gemacht hat. Und wenn ich schreibe, dann spiegeln sich in meinem Geschriebenen nicht nur meine persönlichen und politischen Werte, sondern ich trage diese Werte mit dem Geschriebenen auch in die Gesellschaft hinein.
Ja.
So, und nun die vierte Motivation, die bei Orwell, das muss ich fairerweise sagen, auf Platz 1 steht. Ich habe das jetzt nur aus Strukturgründen in eine andere Reihenfolge gebracht. Also der erste Grund bei Orwell ist eigentlich Egoismus. Weil er sagt, wer schreibt, der will auch andere von seinem Scharfsinn überzeugen, von seiner Intelligenz oder von einer besonderen Beobachtungsgabe. Es geht bei den allermeisten Menschen, die schreiben, auch ein bisschen um geistige Überlegenheit. Sei es, um sich an Erwachsenen zu rächen, die einem in der Kindheit zugesetzt haben oder um es den Klassenkameraden heimzuzahlen. Also vor allem, wenn man jetzt nicht zu den Coolen gehörte, kann das so eine Entschädigung sein, wenn man intellektuell auftrumpft und dann vielleicht damit Ruhm erntet in der Öffentlichkeit. Und er sagt, das haben Schreibende mit allen gemeinsam, die sich in die Öffentlichkeit drängen, also wer im Journalismus tätig ist oder in der Wissenschaft, teilt häufig diese Ambitionen durch außergewöhnliche Leistungen und das damit einhergehende Rampenlicht, irgendwas zu kompensieren. Und wer für die Öffentlichkeit schreibt, sagt also, ich bin wichtig, meine Meinung zählt was, meine Gedanken sind wertvoll. Und das ist eigentlich total super, wenn es stimmt, weil ansonsten wird es als Anmaßung empfunden. Also, um es mal mit so einem ganz alltäglichen Beispiel zu sagen, ein Self-Publisher wird nie den Respekt ernten, den jemand erntet, der ein Buch bei Suhrkamp veröffentlicht hat. Aber das nur am Rande. So, und auf diesen Essay von Orwell hat Olga Tokarczuk Bezug genommen, die polnische Nobelpreisträgerin. Mhm. Und zwar in einem Essay von ihr wiederum, kann man nachlesen in der Sammlung Übungen im Fremdsein. Und sie stellt fest, dass in der heutigen Zeit die Motivation Egoismus alle anderen Motive zu toppen scheint. Das ist jedenfalls ihre Beobachtung nach Gesprächen mit jungen Leuten, die alle ein Buch schreiben wollen, aber aus eher fraglichen Gründen. Also nicht, weil sie getrieben werden, weil sie eine Obsession haben, weil sie für ein Thema brennen oder weil sie gesellschaftlich so engagiert sind oder hohe künstlerische Ambitionen haben, sondern weil sie auf dem Markt erfolgreich sein wollen. Also sich einen Namen als Krimi-Autorin machen oder Bestseller für Kinder schreiben. Und der finanzielle Erfolg oder die öffentliche Aufmerksamkeit, die Wichtigkeit, die man sich davon verspricht, die wird halt allem anderen vorangestellt. Das deckt sich leider größtenteils auch mit meiner Beobachtung. Zwar gibt es noch immer sehr viel gute, ästhetisch beeindruckende oder sehr engagierte Literatur, die berührt und so, also keine Frage. Aber was ich frappierend finde, ist tatsächlich, wie viele Menschen heutzutage meinen, ein Buch schreiben zu müssen. Und zwar Menschen, die meiner Meinung nach kaum einen anderen Grund dafür haben als jenen Egoismus, von dem Orwell und Tokarczuk sprechen. Mich haben in den letzten Jahren einige Leute schon um Rat gefragt oder gebeten, weil sie ein Buch schreiben wollten, weil sie so eine Idee haben, so eine fixe Idee, ein Buch schreiben zu wollen. Und im Gespräch hat sich dann rausgestellt, dass die noch nie irgendwas geschrieben haben. Also Weißt du, keine Artikel für die Schülerzeitung, kein Tagebuch, keine Briefe, keine Geschichten, als sie 10 waren. Und wenn man dann nach so Büchern fragt, die sie gelesen haben, so gelesene Bücher, was sind deine Lieblingsbücher, sieht's nicht besser aus. Ja, der Steppenwolf hat mir ganz gut gefallen in der Schule, aber Lieblingsbuch, ja, da müsste ich jetzt nachdenken. So, und diese Leute bilden sich trotzdem ein, Bücher schreiben zu können? Also die meistens finden sie ja auch ein Thema, irgendwas aus ihrer Kindheit, irgendeine Art von Konflikt. Aber das, was sie am meisten interessiert, ist nicht, welche Form man diesem Stoff geben könnte, sondern wie man das dann mit der Steuer macht, wenn es ein Bestseller wird. Und ich mache keine Witze. Ich zitiere jetzt wirklich inhaltlich aus Gesprächen, die ich hatte. Und ich sag mal so, wenn das deine Motivation ist, dann hast du nichts, aber auch gar nichts verstanden vom Schreiben. Dann kannst du deine Infos wirklich nur in ChatGPT reinkippen und hoffen, dass ein paar lesbare Sätze am Ende rauskommen. So, und um das mal klarzustellen, ich bin der Meinung, dass wie soll ich das jetzt sagen?
Ohne jemanden zu verkratzen.
Ja. ich bin der Meinung, dass selbst jemand, der schreiben kann, aber hauptsächlich egoistisch motiviert ist, eher nichts von Qualität zustande bringen wird. Weil wenn man sich so Bücher anschaut, die bis heute erfolgreich sind, also Pippi Langstrumpf oder Puh der Bär, stellt man fest, dass diese Geschichten nicht für den Markt gestrickt wurden, sondern das waren Geschichten für konkrete Kinder. Also man könnte sagen, Zeugnisse der Liebe.
Ja.
Und weil man das halt in jeder Zeile spürt, erwärmen diese Geschichten bis heute unsere Herzen.
Ja.
Und jetzt will ich das sagen. Also ich will niemanden damit entmutigen zu schreiben, weil ich finde, fehlendes Talent oder mangelnde Schreiberfahrung sind keineswegs ein Grund, nicht zu schreiben, wenn man es denn wirklich möchte oder man einfach nur Spaß dran hat. Aber wer schreibt, um berühmt zu werden oder einen Bestseller zu landen, der wird weder Spaß noch Erfolg haben. Und der Grund dafür ist, dass Schreiben etwas ist, das wirklich Resonanz erfordert. Also eine prinzipielle Ergebnisoffenheit und ein sich einlassen auf den Prozess. Es gibt beim Schreiben, also zumindest bei mir, immer wieder diese Momente, die sich so magisch anfühlen, in denen es einfach klickt, weil so Sachen zusammenkommen, die ich noch nie zusammen gedacht habe. Oder weil sich plötzlich durch einen Zufall ein Bild ergibt, da haben wir es wieder mit dem Zufall, ein Bild ergibt, dass das schöner ist als alles, was ich mir bewusst hätte ausdenken können. Oder weil im rechten Moment eine Inspiration aus dem Fenster oder Fernseher oder wo auch immer zu dir dringt oder halt jemand etwas zu dir sagt, was dein Problem löst auf unerwartete Weise. Und alles das sind Dinge, die hat man nicht unter Kontrolle. Und man wird mehr oder weniger davon überwältigt. Und man wird es aber auch nur, wenn man offen ist für diese Eingebungen. Und Erfolg, in Klammern Bestseller und so, das ist nichts Planbares und hat im Schaffensprozess einfach auch nichts verloren, so als Konzept. Also, wenn du weißt, welche Schritte du vollziehen musst, um dein Ziel zu erreichen, dann tötest du einfach jede Lebendigkeit, die dein Text haben könnte. Und ich vergleiche das so mit einer Kreuzfahrt, ja, bei der einfach nur Ziele angesteuert werden, die es abzuhaken gilt. Und das verglichen mit einer Wanderung durch die Wildnis. Die Wanderung durch die Wildnis, die wird dir nicht nur Erfahrungen bringen, die du nicht erwartet hast, sondern die wird dich auch durch die Herausforderung auf der Strecke transformieren, geradezu. Und das habe ich auf jeden Fall bei Sitzen vier Polen im Auto so erlebt. Ich hatte dafür keine Vorbilder. Es gab niemanden, den ich hätte kopieren können. Es gab kein Schema für meine Geschichte, das jetzt für mich gepasst hätte. Und die Themen Flüchtlingsheim, Notunterkunft, Ausgrenzung und so weiter, das sind ja von Natur aus traurige Themen. Aber ich habe sie als Kind trotzdem sehr ambivalent erlebt und mit so einem gewissen Zauber und durch viele Zufälle und Fügungen und meine Offenheit aber auch für alle möglichen Einflüsse, bin ich plötzlich drauf gekommen, märchenhafte Elemente einzubauen, die ganze Geschichte in so eine Art Märchen zu verwandeln. Und das hat sich dann als eine Art Psychotherapie herausgestellt. Ich konnte nämlich die Wunden der Vergangenheit auf diese Weise schreibend heilen. Und in meinem Fall war das Schreiben so eine so eine aktive Umformung trauriger Erfahrungen in etwas Leichtes und Witziges. Und natürlich wäre das Ergebnis ein anderes gewesen, wenn ich eine sogenannte Abrechnung geschrieben hätte. Ja, weil auf diese Weise kann man ja auch sein Leid festschreiben und sich selbst ein Gefängnis bauen. Das hatten wir jetzt auch letzte Folge beim Thema Schweigen. Mhm. Und jetzt will ich noch einen Bogen schlagen vom Egoismus zur Empathie, weil man soll jetzt nicht denken, dass alle Menschen, die schreiben, irgendwie von Egoismus getrieben sind. Aber es gibt tatsächlich so zwei Pole des Schreibens. Man kann entweder egoistisch schreiben oder betont empathisch. Also die meisten Leute schreiben eigentlich über sich selbst, über ihre Familie und darüber, wo sie schon überall waren. Also, weil da ist ja auch die Quellenlage ziemlich gut. Man muss nicht so viel recherchieren und kann auch den Ego-Rausch so richtig genießen, sich selber als Figur in einem Film sehen und die eigene Perspektive so richtig auskosten, ohne sich auf andere einzulassen. Und Olga Tokarczuk hat ja mehrere Essays geschrieben, viele davon zum Thema Schreiben. Und ganz zentral für ihr Werk ist eigentlich die Empathie. Also in ihren autobiografisch gefärbten Texten, die Aufschluss geben über ihre Prägung als Schriftstellerin, erzählt sie immer wieder gern, dass sie gerne Geschichten gelesen hat, in denen Perspektiven eingenommen werden, die recht ungewöhnlich sind. Also in denen plötzlich ein Teekessel eine Hauptrolle spielt. Und dann hat die sich immer überlegt, wie könnte sich denn dieser Teekessel wohl fühlen? Und das ist natürlich eine Übung, also um auf den Titel der Essaysammlung mal zurückzukommen, eine Übung im Fremdsein. Hm. Du versetzt dich in die Perspektive von einem Ding oder einem Wesen, von dem du gar nicht annehmen kannst, dass es eine Gefühlswelt besitzt oder ein Nervensystem, aber trotzdem versuchst du es, etwas so Fremdes dir vertraut zu machen und dir einfach vorzustellen, wie es ist, ein kaputter Teekessel zu sein. Oder wie ist es denn, ein Teddybär zu sein, der kaputt ist und deswegen auf die Straße gestellt wurde? Wie ist es, ein Wald zu sein? Wie ist es, eine Wand zu sein? Also einfach, dass man sich das so vorstellt, ja. Und sie spricht auch immer wieder von der Wichtigkeit, als schreibender Mensch eine exzentrische Position einzunehmen. Und mit Exzentrik meint sie nicht, dass man irgendwie total verrückt rumläuft oder eine verrückte Frisur hat, sondern mit Exzentrik meint sie, dass man heraustritt aus dem Zentrum. Und das Zentrum ist der Mainstream. Das ist der intellektuelle Mainstream, das ist das, was alle für gegeben halten, das ist das, was als akzeptiert gilt, als unhinterfragt, dass man ständig Gelegenheiten sucht, seine eigene Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht auch nicht mit den Augen eines Menschen, vielleicht auch mit so einem allwissenden Blick oder sowas. Also auf jeden Fall, dass man dieses Zentrum immer wieder verlässt, um dadurch ein Mitgefühl zu entwickeln. Und sie ist auch selber eine überzeugte Veganerin und so. Also die hat wirklich sehr viel Empathie für alle möglichen Wesen und bemüht sich aktiv darum, auch in ihrer Literatur das anderen zu vermitteln. Und das finde ich aber eine wunderbare Sache und das ist eine Übung, für die möchte ich plädieren. Also wer immer möchte, sollte sich wirklich mal darin ausprobieren, jetzt nicht in Hinblick auf eine Textveröffentlichung, sondern einfach als persönliche Übung, sich mal hinzusetzen und sich hineinzuversetzen, in irgendwen schreibend hineinzuversetzen. Das kann deine Mutter sein, ja, das kann jemand sein, den du noch nie gesehen hast, der vor 200 Jahren gelebt hat. Es kann der Vogel auf dem Baum sein, der bei dir ins Zimmer hineinschaut. Aber das sind eben solche Dinge, die durch Schreiben möglich werden. Du kannst wirklich Raum und Zeit transzendieren, du kannst deine Existenz transzendieren, du kannst zu jemandem völlig anderem werden. Und das sind alles so Sachen, die einfach wahnsinnig lohnend sind. Und jetzt meine Frage an dich, weil ich habe ja jetzt schon gesagt, dass wir beide schreibende Wesen sind. Was bringt denn das Schreiben dir? Welche Bedeutung hat das in deinem Leben?
Ganz unterschiedlich. Also so das Erste ist für mich immer gewesen, deswegen auch Tagebuchschreiben hast du ja schon genannt, aus meinem Kopf die Dinge zu holen, die ich wirklich denke. Weil man weiß ja oft nicht, was man wirklich denkt. Oder
so ist es.
Manchmal steht man vor einem Problem und hat keine Ahnung, was man tun soll. Und ganz oft habe ich durch das Schreiben dann einen Weg gefunden, mit einem Problem umzugehen. Ob das Tagebuch schreiben ist, Briefe schreiben, was auch immer. Und das ist dieses, wie heißt das denn? Also im Grunde, ich glaube, ich habe es aus einem Buch, Schreiben in Cafés oder so hieß das, dass du dich wirklich hinsetzt und dann, ich habe wirklich meistens noch einen Füller, weil der schön gleitet über das Papier. Das ist bei mir ganz wichtig, dass so dieser Prozess wirklich auch möglichst störungsfrei ist. Also nicht so ein Kuli, der auf hartem Papier hakt, das kann ich nicht, sondern es muss gleiten und man setzt den Stift an und dann hört man nicht mehr auf. Und ja, in diesem Schreiben, also dieses wirklich wie in so einem Fluss, in so einem Strom, Flow-Schreiben vielleicht auch, da kommt ganz viel Unbewusstes raus. Und das ist das, was mir schon oft im Leben einfach geholfen hat. Das ist aber etwas, was in der Regel nicht veröffentlicht wird, sondern wirklich nur für mich da ist. Und das ist auch was, was ich, hatte ich dir, glaube ich, auch im Brief geschrieben, letztes Jahr wiederentdeckt habe. Weil ich hatte letztes Jahr ein sehr schweres Jahr. Ich habe immer wieder hier auch davon gesprochen. In den Folgen vom letzten Jahr kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und was das Schwerste war im letzten Jahr, war, dass zwei meiner besten Freundinnen nicht so richtig da waren. Die hatten ihre eigenen Sachen, ihre eigenen Probleme und dadurch habe ich mich oft sehr allein gefühlt. Und das, die Wiederentdeckung für mich im letzten Jahr war, dass auch wenn ich mich sehr allein fühle oder wenn ich mich mit Problemen alleingelassen fühle, ich immer noch schreiben kann. Mhm. Irgendwie hatte ich das auf dem Weg manchmal verloren, weil ich auch beruflich wahnsinnig viel schreibe. Denkt man gar nicht, aber eine Podcasterin schreibt sehr, 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 sehr viel. Manuskripte, Skripte, Ideen, alles Mögliche. Also ich schreibe irre viel. Und dieses berufliche Schreiben, also das Arbeitsschreiben nenne ich das immer, auch die Sachbücher zählen da dazu. Also ich finde, Sachbücher sind nochmal ein ganz anderer Schnack, als was du gemacht hast oder du machst mit Romanen, wo du ja viel, viel mehr auch dieses Flow-Schreiben, stelle ich mir zumindest so vor, hast du ja auch gerade erzählt, dass du Dinge entdeckst, die du so magische Momente, die du so anders gar nicht hättest.
Es ist voll spirituell, es ist absolut was Spirituelles.
Genau, ja. Das kenne ich halt nicht als berufliches Schreiben, das ist wirklich nur mein privates. Und ich finde auch, Sachbuchschreiben ist überhaupt nicht so in der Regel. Und deswegen, ja, gibt es für mich eben diese zwei Arten von Schreiben. Arbeitsschreiben nenne ich es. Und Flow-Schreiben nenne ich es jetzt einfach mal. Beides wichtig. Also ich würde jetzt auch das Arbeitsschreiben gar nicht schlecht machen wollen, denn bei diesen Arten zu schreiben ist immerhin der Orwellsche Prinzip des Politischseins. Also dass das Schreiben auch politisch ist oder dass ich auch versuche, etwas mit dem Schreiben anzustoßen, politisch anzustoßen. Das würde ich für alle meine Sachbücher, selbst für das Beate-Use-Buch, schon so sagen, denn immerhin geht es ja darum, Dinge zu verändern, Perspektiven zu verändern, mit neuen Augen auf Dinge zu gucken. Da ist dann auch ein bisschen Empathie sicherlich vonnöten. Also sich auch in die LeserInnen rein zu versetzen. Was könnte für die jetzt auch interessant sein oder was könnte neu sein, eine neue Perspektive bieten? Das ist da schon ganz, ganz stark. Aber natürlich, wenn ich veröffentliche, ist das Ego ganz stark mit dabei. Also da geht es dann schon auch darum, wirklich einen ganz neuen Gedanken, den noch keiner gedacht hat, aufs Papier zu bringen. Und wenn ihn schon jemand gedacht hat, dann aber neu zu kombinieren mit anderen Gedanken, die so noch nicht da waren. Also es ist schon immer auch ein Ego-Ding. Aber eigentlich nur dieses veröffentlichende Schreiben. Was auch dazu führt, also ich schreibe seit über einem Jahr an einem Roman, dass der nicht vorankommt, weil dann natürlich genau diese Angst da ist, dass das nicht gut genug ist. Und die Angst muss man wirklich fahren lassen. Also das habe ich auch gelernt. Kreative Prozesse, die von Angst geprägt sind, funktionieren nicht. Es geht einfach
so
nicht.
So ist es. Hey, das ist ein Zitat von George Orwell auch. Wer gute Romane schreiben will, darf keine Angst haben.
Ja, das fällt mir manchmal noch schwer, aber hey, ich habe mir viele, viele Jahre Zeit dafür gegeben. Das ist das Gute daran, dass es eben nicht Arbeitsschreiben ist. Es gibt keine Deadline, es ist völlig egal. Und immer wenn ich dran schreibe, dann komme ich auch in den Flow und dann macht das auch Spaß. Und dann ist es auch genau das, was ich am Schreiben so liebe, tatsächlich. Ja, das ist das Schreiben für mich. Aber es ist wirklich etwas, was ich wirklich gemerkt habe. Für mich ist das Schreiben wie eine beste Freundin. Und das mein Leben lang.
Ja,
für also, oder seit auch. Ich es kann, sagen wir es so.
Genau, also ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie das bei mir losgegangen ist. Da war ich 4 Jahre alt und mein Vater kam aus der Arbeit zurück und der hatte mir was mitgebracht. Und zwar einen Luftballon, also der war gefüllt, und einen Schreibblock, wo vorne so ein großes A drauf war in Schreibschrift und ein kleines A daneben. Das war ein Block, mit dem man sofort schreiben lernen konnte. Mhm. Also so war das gedacht, so war das gestaltet. Und ich weiß noch, dass der Luftballon sofort an der Heizung geplatzt ist.
Oh.
Und das war für mich wirklich so traurig. Aber dann habe ich diesen Block gesehen und mir gedacht, boah, jetzt habe ich diese Buchstaben. Ich lerne jetzt die Buchstaben. Und ich habe mich da reingeworfen. Das war so mein Trost. Ich habe mir gedacht, jetzt kann ich über den Luftballon schreiben und darüber, wie er geplatzt ist an der Heizung. Genau das haben wir dann gemacht mit meiner Mama, haben einen Text darüber geschrieben. Und da habe ich das Schreiben für mich entdeckt. Und ich habe ja vorhin noch erwähnt, dass ich Psychohygiene betreibe, wenn ich schreibe. Und das ist tatsächlich so. Ich habe mir etwas angewöhnt in meinen frühen 20ern, das ich bis heute praktiziere. Das sind die sogenannten Morning Pages. Mhm. Das geht auf einen Schreibcoach zurück. Eine Frau, die übers kreative Schreiben in den 80er, 90er Jahren.
Der Weg des Künstlers oder so?
Ja, genau. Mhm. Genau die. Genau die. Und da geht es einfach darum, jeden Morgen absolut ohne Bewertung, ohne inneren Zensor, einfach alles aufzuschreiben, was man im Kopf hat, an Sorgen, an Gedanken, an Beobachtungen, einfach alles, was da ist. Und du musst einfach schreiben, durchschreiben und nicht drüber nachdenken, ob das jetzt taugt für als Satz für deinen Roman. Ja. Mhm. Und ich mache das und das hat mehrere tolle Auswirkungen auf mich. Erstens, ich werde alles los, was sonst Grübelstoff für mich wäre.
Ja.
Also so unnötiges Zeug könnte ich endlos darauf rumkauen und mich reinsteigern, aber vielleicht ist das jetzt gerade nicht der richtige Moment oder ich habe nicht genug Informationen, um mich damit zu beschäftigen auf eine produktive Weise. Ich schreib's auf, es ist aus meinem Kopf raus. Ich kann schreibend meinen Tag planen. Ich sehe dann, wie sich alles so zusammenfügt wie in einem Tetris-Spiel. Weiß ich schon, wie ich das alles machen muss, damit es funktioniert. Ja. Und hin und wieder kommt tatsächlich so eine Glückssträhne, dass ich dabei tatsächlich eine Idee oder eine Erkenntnis habe, die meinem anderen Schreiben, die dem künstlerischen Schreiben dient. Mhm. Und da kommt also ganz viel zusammen und für mich sind das mittlerweile auch nicht nur die Morning Pages, sondern auch Evening Pages. Manchmal, wenn ich einen ganz beschäftigten Tag hatte, wo mir viele Leute einfach noch im Kopf herumschwirren oder einzelne Sätze, da schreibe ich es einfach auf und kann dann ruhig schlafen. Andernfalls hätte ich eine unruhige Nacht.
Ja, das fühle ich sehr, ja.
Ja, also schreiben, ich weiß nicht, ob man dafür geboren sein muss, weil das ist ja wirklich nicht jedermanns Sache, aber ich kann wirklich alle nur dazu ermutigen, es wenigstens mal zu probieren. Denn wenn man auf den Geschmack gekommen ist, dann kann man nicht mehr ohne sein.
Amen, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, 2 wunderschöne Themen, die uns glücklich machen hoffentlich und wirklich gut zum Frühling passen. Du hattest sehr recht mit deiner Anmoderation. Schreibt uns gerne, was ihr zu diesen Themen denkt und was eure Erfahrungen sind mit dem Glück und mit dem Schreiben oder auch dem Pech. Und ja, wenn euch Anekdotisch Evident gefällt, freuen wir uns auch immer noch sehr, wenn ihr uns unterstützt. Wir sind und bleiben ein HörerInnen-finanzierter Podcast. Das heißt, wir sind wirklich auch auf euch angewiesen und auf anekdotisch-evident.de findet ihr auch ganz viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Das hilft uns auf jeden Fall dabei, diese Sendung jeden Monat für euch möglich zu machen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Monat.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.